Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute diskutieren wir neue digitale Geschäftsmodelle im Facility Management. Wir wollen dabei erkunden, wie die bereits eng verwobene Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft sukzessive in einen digital gestalteten Prozess überführt werden kann. Ein aussagekräftiges ESG-Reporting etwa ist ja erst dann möglich, wenn eine solide Datengrundlage vorliegt. Doch das erwarten die Kunden ja nun mehr denn je auch von ihren Dienstleistern. Sie wollen Komplettleistungen und zudem Vorschläge für Innovationen. Doch die Aufgabe des Facility Managements ist ja, einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Immobilien zur Unterstützung des Kerngeschäfts sicherzustellen. Wie passt das zu einem dynamischen digitalen Umfeld? Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen habe ich mich für die heutige Limo mit zwei Experten verabredet, die aus unterschiedlicher Perspektive hierzu Auskunft geben können. Am Ende der Einleitung antwortet Nils Lücken, Vorstand des Facility Management Komplettdienstleisters Gegenbauer Holding.
Worum es heute, glaube ich, geht, ist ein Stück weit die Geschwindigkeit, mit der Daten übertragen werden aus dem Gebäudebetrieb an die Stakeholder, sowohl intern als auch extern, um daraus Schlüsse zu ziehen für den Betrieb letztendlich. Die Herausforderung, der wir uns alle gegenüberstehen, ist die Kopplung von Serviceprozessen und Daten. Die Daten liegen teilweise schon vor, aber sie medienbruchfrei auch zu übertragen an diese Stakeholder. Das ist sozusagen etwas, was in der Kooperation noch besser gelingen muss.
Zum anderen ist auch Thomas Ball zugeschaltet. Er ist Partner des Marktforschungsinstituts Lünendonk und Hossenfelder und bereit, seine Vogelperspektive in der Einschätzung der Chancen für neue digitale Geschäftsmodelle mit uns zu teilen.
Wie oft die Diskussion zwischen Dienstleister und Auftraggeber ist, wer denn jetzt tatsächlich in die Finanzierung geht. Und das war ja auch der wesentliche Ansatzpunkt eigentlich, warum wir uns in diesem Paper damit beschäftigt haben, weil wir schauen wollten, wie kann denn Digitalisierung jetzt konkret gelingen? Ist überhaupt der Bedarf da oder sind die Restriktionen zu groß? Oder wie muss man es organisieren, dass es funktioniert? Weil wir schon in ganz vielen Umfragen und nicht nur in den Recherchen für dieses Paper immer wieder mit diesem Thema konfrontiert sind. Wie kriegen wir jetzt tatsächlich die Innovation in das Facility Management? Und am Ende sich doch immer alle in die Augen sagen und sagen, na, so richtig zufriedenstellen geht es nicht voran. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wollen die Etablierten das? In der Regel ja.
Beide haben zusammen unlängst das White Paper Kooperative Servicemodelle des digitalen Facility Managements herausgegeben. Und dieses ist, oh Wunder, auch Anlass und Grundlage für unser heutiges Gespräch. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Nils, nach Dortmund. Erwische ich dich da oder wo bist du heute?
Ja, heute bin ich in Dortmund Und ich grüße nach Freiburg zurück.
Ja, danke. Du warst ja auch schon mal hier gewesen. Das ist ja, erinnere ich mich noch an deinen Besuch. Sehr gut. Ja, hallo, lieber Herr Ball, nach Frankfurt. Richtig heute?
Hallo, Herr Seifert. Ja, normalerweise in Frankfurt und heute in unserem Lünendonk-Büro in Mindelheim im Allgäu. Aber heute Abend geht's wieder zurück nach Frankfurt. Also war das schon fast richtig.
Ja, okay. Ja, da kann man ja immer ein bisschen schief liegen bei Leuten, die so viel unterwegs sind wie Sie. Wie geht's? Wie steht's heute jeweils? Gab es schon maßgebliche Einsichten zum Thema neue Geschäftsmodelle im Facility Management? Wer will anfangen?
Also heute würde ich sagen, noch nicht, wenn man so oft sich heute bezieht. Aber in den letzten Monaten und Jahren hat sich da schon sehr viel getan. Und ich glaube, dass die ganze Branche in Bewegung ist und wir uns an vielen Stellen viele, viele Gedanken machen, wie es mit dem Geschäftsmodell des FMs in Zukunft auch digital weitergeht. Ja.
Mhm. Na gut, da kommen wir heute noch ein bisschen in die Tiefe. Herr Ball nach Mindelheim, was war? Gab es schon eine Einsicht? War was Neues heute?
Ja, das kommt immer so ein bisschen natürlich auf die Perspektive an, aber auf jeden Fall, denn unsere Welt verändert sich ja jeden Tag ein Stück für Stück. Sie wird flexibler, sie wird nachhaltiger, sie wird komplexer. Und das heißt auch gerade für das Facility Management natürlich immer mehr Bedarfsorientierung. Und das Facility Management ist ja so ein bisschen wie das Fundament der Immobilien. Ohne das geht kein Immobilienbetrieb, gewinnt nicht immer die Architektenpreise. Aber genauso wie sich die Architektur verändert und die Nutzung der Immobilien, so verändern sich auch das Fundament, das man dafür braucht. Und das passiert Tag für Tag, ein Stück für ein Stück. Und da muss man ganz genau hinschauen. Und ich kann schon fast sagen, man gewinnt doch jeden Tag eine neue Erkenntnis dazu, auch wenn sie vielleicht ein kleinerer Schritt ist. Und deshalb kann ich das für mich durchaus vielleicht doch bejahen. Ein klein bisschen hat sich meine Erkenntnis für heute erweitert.
Okay, ja, Fundament ist das eine, Vernetzung und Kooperation, Nils, das andere. Im digitalen Facility Management seien die richtigen Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft, so heißt es ja in eurem aktuellen Lünendonk-Gegenbauer White Paper, und das ist ja auch der Anlass für unseren heutigen Limo-Podcast, sei eben Vernetzung und Kooperation wichtig neben dem ganzen Fundamentalen. Ich halte jetzt mal dagegen und sage einfach, wir sind doch schon vernetzt. Auch kooperieren wir alle ja schon ewig. Muss das jetzt alles qualitativ oder quantitativ besser werden, damit wir schneller voranschreiten als bisher? Oder worin gründet diese Aussage?
Also erstmal hast du vollkommen recht. Die gesamte Immobilienwirtschaft, aber auch die Wertschöpfungskette des Betriebs ist ja schon sehr stark miteinander vernetzt. Wir arbeiten alle eng miteinander, sowohl die Auftraggeber als auch die zwischengeschalteten Asset Property Manager und auch unsere Nachunternehmer. Und das hat sich auch alles in den letzten 15 Jahren stark professionalisiert. Worum es heute, glaube ich, geht, ist ein Stück weit die Geschwindigkeit, mit der Daten übertragen werden aus dem Gebäudebetrieb an die Stakeholder, sowohl intern als auch extern, um daraus Schlüsse zu ziehen für den Betrieb letztendlich. Die Herausforderung, der wir uns alle gegenüberstehen, ist die Kopplung von Serviceprozessen und Daten. Die Daten liegen teilweise schon vor, aber sie medienbruchfrei auch zu übertragen an diese Stakeholder. Das ist sozusagen etwas, was in der Kooperation noch besser gelingen muss.
Und Herr Ball, Make or Buy, das waren ja schon immer die Alternativen für neue Geschäftsmodelle. Corporation, was Sie propagieren in Ihrem White Paper, ist ja irgendwas dazwischen. Warum sollte man Kooperation jetzt vorziehen?
Ja, das ist die ganz zentrale und, glaube ich, auch die wesentliche Frage an der ganzen Sache. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die die technische Entwicklung vorantreiben. Das sind zum Teil die Dienstleister, zum Teil aber auch eine ganze Reihe an externen Akteuren. Heute in der Immobilienwirtschaft vor allem die PropTechs, die ja sehr, sehr schnell entwickeln, aber in der Regel den komplexen Kernprozess des Facility Managements nur zu teilen verstehen. Auf der anderen Seite haben wir die Auftraggeber, die Immobilienbetreiber. Und was wollen die? Die wollen einen risikoarmen Betrieb, die wollen eine wirtschaftliche Lösung und aber trotzdem immer auch Innovationen haben. Der Nils Lücken wird das sicher bestätigen können. Und dazwischen haben wir dann die Akteure, das kann man nicht immer zusammenbringen, denn technische Entwicklung, das ist ja auch mit einem hohen Risiko behaftet. Wir alle kennen das, da geht auch mal jemand pleite, da setzt sich ein Geschäftsmodell nicht durch. Und das kooperative Service-Modell, das setzt genau an der Stelle an, dass man die Dienstleister hat, die dazwischen geschaltet sind, die Experten für die Kernprozesse sind, die da eng mit den Technologieentwicklern zusammenarbeiten und zusammenarbeiten können, denen eine Rückkopplung geben, wie sie ihr Produkt auf die Anforderungen der Kunden besser anpassen und auf der anderen Seite gegenüber dem Auftraggeber als Risikomanager wirken, denn sie scannen den Markt vor, schauen sich diejenigen an, die funktionieren und die man gut integrieren kann. Und so ist das fast so eine Win-Win-Win-Situation, Denn wenn wir das jetzt nochmal übertragen, Auftraggeber würden versuchen, Technologieentwickler auch breiter Maße zu integrieren, ohne die Dienstleister zuzuschalten. Und dann setzt man auf eine Lösung und dann gibt es den Entwickler ein Jahr später nicht mehr. Das funktioniert ja irgendwie nicht. Da haben die allerwenigsten Interesse, da gibt es einen wenigen Markt. Und vielleicht als letzte Randbemerkung noch, und auch für die Dienstleister, deren Geschäft ist ja das Management des Serviceprozesses und nicht immer das Entwicklung in Technologien. Und da steckt ja auch die Finanzierung dahinter, denn Technologieentwickler sind oft mit Risikokapital ausgestattet, weil man eben nicht weiß, ob die Modelle trägt. Und das ist eine ganz andere Dynamik. Und so zum klassischen FM mag das nicht so richtig passen. Und deshalb ist aus unserer Sicht das Thema kooperative Servicemodelle ein guter Ansatz, um diese Brücke zu überwinden.
Okay, ich nehme mal mit, Kooperation als Risikoreduktion aus Ihrer Argumentation. Das finde ich ganz spannend, aber da möchte ich gleich an Nils die Frage weiterreichen. Wir haben eben gehört, okay, euer Kerngeschäft von euch Facility-Dienstleistern ist das Management komplexer Serviceprozesse. Und meiner Marktwahrnehmung nach finden, wie auch jetzt Herr Balja gesagt hat, Forschung und Entwicklung in Bezug auf innovative und heute ja auch zumeist digitale Technologien jedoch allzu oft außerhalb von euch Dienstleistern statt. Seid ihr mit dem Tagesgeschäft so ausgelastet? Ist das eine richtige Einschätzung, Nils?
Nein, so will ich das nicht formulieren. Also im Grundsatz hat Thomas Ball das schon richtig dargelegt. In erster Linie sind wir ein Serviceunternehmen und unsere Aufgabe ist es, erstmal die richtigen qualifizierten Menschen auf die Dienstleistungsanforderungen unserer Nutzer bzw. Eigentümer, Investoren zu allokieren. Ein FM-Dienstleister ist ja kein Engineering-Unternehmen. Und wir konzentrieren uns eben nicht auf die Hardware, sondern wir konzentrieren uns auf die Integration der Hardware in den Kontext der Service-Prozesse. Ja, und eine Entwicklung von Hardware, das lassen auch unsere engen Margen gar nicht zu. Da sind wir völlig anders aufgestellt. Und das überlassen wir auch den Experten, die sich sozusagen der Forschung und Entwicklung der Gebäudeausstattung, der technischen Gebäudeausstattung verschrien haben. Wir konzentrieren uns eher jetzt in unserem Umfeld, und hier kann ich ja nur für Gegenbauer sprechen, auf das Thema Datenorchestrierung. Also wie können wir die Möglichkeiten der Daten, die wir im Prozess erheben, sozusagen individuell an die entsprechenden Konsumenten zuführen? Und wie können wir die Daten aufbereiten, sodass es da einen Mehrwert gibt? Und die Entwicklung selber, das ist ganz und gar nicht unser Thema, sondern wir müssen schauen, wie die Strömung, die es dort derzeit gibt, auch die Anforderungen, die Bedarfe sozusagen aus unserem Prozess heraus an den Endverbraucher, an den Investor oder an den Nutzer gehen. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe, das zusammen in der Kooperation mit PropTech-Unternehmen, mit TGA-Ausstattern sozusagen zu entwickeln.
Okay. Da möchte ich nochmal auf Herrn Ball zurückkommen. Es heißt ja in Ihrem White Paper, dass der deutliche Wunsch von PropTechs nach weiteren Kooperationen dafür spreche, dass kooperative Servicemodelle nicht nur Mehrwerte für Eigentümer und Facility-Dienstleister mit sich bringen, sondern für alle Stakeholder. Wie ist das aus Ihrer Draufsicht auf den Markt? Wollen das auch die Etablierten oder wollen die den Kuchen für sich?
Nein, das ist unserer Sicht schon, dass die das wollen, denn es wollen ja alle an innovativen Technologien partizipieren und jeder sucht nach dem Neuen. Aber es ist immer die Frage, die das Risikomanagement dahinter steht, wie weit bin ich bereit zu gehen, welche Kompromisse bin ich einzugehen. Und wenn wir das jetzt nochmal auf die Dienstleistersicht übertragen, da ist ja auch die Frage, wollen die das oder sehen die das in den Technologieentwicklern eine Konkurrenz? Und jetzt kann man das nie natürlich für alle gleich beantworten, aber so aus der Vogelperspektive würde ich schon sagen, dass das doch ein relativ klares Ja ist. Denn der Dienstleistermarkt beschäftigt sich schon sehr lange intensiv damit. Es gibt die Unternehmen, die Technologieentwickler übernehmen. Es gibt diejenigen, die den Markt anschauen. Es gibt dann auch mal welche mit einer Auftraggeber-Lieferanten-Beziehung. Und jetzt komme ich wieder zu dem Thema zurück, warum machen wir Kooperationen, das wir gerade eben schon andiskutiert haben. weil eben 95% der Ideen sich leider eben doch nicht durchsetzen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir dann uns wieder auf die Auftraggeber schauen, die sind eben oft nicht bereit, das Risiko einzugehen, gerade auch wenn sie gefordert sind, in Investitionen zu gehen. Da wird der Nils Lücking sicher noch was dazu sagen kann, wie oft die Diskussion zwischen Dienstleister und Auftraggeber ist, wer denn jetzt tatsächlich in die Finanzierung geht. Und das war ja auch der wesentliche Ansatzpunkt eigentlich, warum wir uns in diesem Paper damit beschäftigt haben, weil wir schauen wollten, wie kann denn Digitalisierung jetzt konkret gelingen? Ist überhaupt der Bedarf da oder sind die Restriktionen zu groß oder wie muss man es organisieren, dass es funktioniert? Weil wir schon in ganz vielen Umfragen und nicht nur in den Recherchen für dieses Paper immer wieder mit diesem Thema konfrontiert sind. Wie kriegen wir jetzt tatsächlich die Innovation in das Facility Management? Und am Ende sich doch immer alle in die Augen sagen und sagen, na, so richtig zufriedenstellend geht es nicht voran. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wollen die Etablierten das? In der Regel ja.
Okay. Ich meine, Nils, da möchte ich gerne von dir auch mal so ein Beispiel haben. Wo merkt ihr denn, an welcher Stelle aus so einem normalen Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis auf einmal eine Kooperation wird? Muss man das bewusst einsteuern? Passiert das einfach so? Kannst du da ein Beispiel geben?
Ich würde noch mal einen Schritt, eigentlich wollte ich die Frage jetzt so direkt beantworten, vorweggehen. Wollen das denn die etablierten FM-Anbieter? Wir sind geradezu gefordert, auch uns mit dem Thema also zu beschäftigen. Wir müssen sogar. Denn wenn wir mal in so eine Auftraggeber-Auftragnehmer-Situation reingehen und uns die genauer anschauen, dann ist es ja so, dass wir auch in Ausschreibungszyklen oder bei neuen Ausschreibungen letztendlich immer wieder mit der Frage konfrontiert sehen, wo ist eigentlich eure Innovation? Ja. Und diese Innovation müssen wir natürlich einwerten. Nicht alles, was jetzt zunächst am Markt propagiert wird und was sich dort auch am Markt tummelt, ist letztendlich für den Wertschöpfungsprozess des FM-Dienstleisters sozusagen auch zum Nutzen der Investoren sozusagen zielfördernd, ja. Und das erstmal zu analysieren und zu schauen, mit welchen Technologien oder mit welchen Partnern da kann man da gemeinsam ins Rennen gehen. Das müssen wir vorher sehr genau prüfen, um am Ende, wie Herr Ball auch richtig sagte, nicht Schiffbruch zu erleiden, wenn du dich an der Stelle mit dem falschen, sozusagen in Anführungszeichen falschen Hardwarehersteller oder PropTech da verbündelt hast, dann kann das sicherlich auch mal nach hinten losgehen. Also da muss man sehr, sehr viel Zeit investieren aus meiner Sicht, um sich sozusagen auch abzusichern. Ja.
Dazu ist ja ein normales Auftragsverhältnis am Anfang vielleicht ja eine ganz gute Probe, oder?
Ja, das ist so, ja. Jetzt mal zurückzukommen auf die Fragestellung. Ich glaube schon, dass eine Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung über Jahre immer in eine Kooperation hineinwächst. Ohne dieses partnerschaftliche Miteinander können wir in dem Betrieb der Immobilien gar nicht existieren. Und dieses partnerschaftliche Miteinander ist ja sowohl nach vorne gerichtet in Richtung der Property Manager, die möglicherweise dazwischen geschaltet sind, oder der Eigentümer der Immobilie, aber auch nach hinten gerichtet gibt es ja Kooperationen mit Nachunternehmern, sodass ich der Meinung bin, diese Kooperation, die hat schon immer gegeben. Sie wird jetzt natürlich anhand der Daten möglicherweise die nicht mehr auf dem Papierweg den Weg durch die Wertschöpfung finden, sondern digital natürlich noch viel intensiver möglicherweise in der Zukunft ausgelebt werden.
Herr Ball, können Sie da aus der Vogelperspektive was hinzufügen zu diesem Prozess, wann aus Auftragsverhältnissen Kooperationen werden, so zur Illustrierung, dass sich die Marktteilnehmer und vielleicht auch unsere Zuhörer und so weiter da ein Bild von machen können und gucken, wohin müssen Sie denn gehen? Worauf müssen Sie achten?
Ja, ich glaube, der Nils Lücken hat das sehr, sehr schön schon dargestellt. Gerade wir haben ja unterschiedliche Arten, wie Kunden und Auftraggeber zusammenarbeiten. Es gibt diejenigen, die versuchen, möglichst eine wirtschaftliche Lösung zu finden, die dann auch relativ schnell wechseln. Da sind die zwischen den Dienstleistern, da sind natürlich die Voraussetzungen für Kooperationen, für Partnerschaften, und das ist genau das richtige Wort, selten gegeben. Aber wenn wir uns jetzt mal mit denjenigen beschäftigen, die vielleicht nicht in so einer schnelllebigen Welt singen, sondern die sagen, ich möchte jemanden haben, auf den ich mich verlassen kann. Ich bin auch bereit, mal gemeinsam mich an einen Partner zu gewöhnen, also die auch langfristig drauf sind, orientiert sind. Da passiert das dann doch, ja, wie Herrn Lücken das schon sagte, so fast schon selbst, dass man sich aneinander gewöhnt, dass man die Stärken und Schwächen kennt und dass man dann gemeinsam auch sich einem Ziel verhaftet fühlt. Das kennen wir nicht nur aus dem Bereich Digitalisierung, sondern das haben wir vor ein paar Jahren sogar schon mal in einem ganz anderen Umfeld diskutiert, um das Thema Kundenbegeisterung und Service Excellence geht. Da geht es dann darum, der Kunde betreibt irgendwie eine Spezialimmobilie, wo am Wochenende mal irgendein elektrischer Kurzschluss ist und die Redundanzsysteme überfordert sind und der Dienstleister rückt dann eben sofort aus, weil er sagt, hier, ich merke, das ist wichtig, da brauche ich jetzt hier nicht mit Reaktionszeiten von 1, 2, 3 Tagen zu kommen, sondern der Kunde hat jetzt ein Problem und dann gehe ich mal diese Meile mehr. Und das ist dieses Commitment und das ist die Grunddynamik, die auch für die Digitalisierung geht, nur da eben auf die Technologieanbieter und weniger auf das bilaterale Verhältnis Auftraggeber-Dienstleister.
Nils, jetzt mal Butter bei die Fische. Gibt es denn in eurem Geschäftsbereich ein brandneues und auch funktionierendes digitales Geschäftsmodell, also was so ein bisschen beispielhaft für die FM-Servicebranche auch stehen könnte?
Dass ein Dienstleistungsprodukt oder ein Teil der Dienstleistung im FM jetzt plötzlich mit einem Big Bang ganz revolutionär neu wie im Produktbereich auf den Markt kommt, das gibt es sicherlich nicht. Ich glaube eher, dass wir uns hier in einer Art Evolution, in einem kontinuierlichen Prozess befinden. Und das haben auch die letzten Jahre gezeigt, wenn man mal an so ein Thema CRFM denkt. Das war mal was Neues, ja, vor 15, 20 Jahren. Und es ist aber auch nicht über Nacht entstanden und war dann plötzlich da. Ja, das hat sich aus den Bedarfen dann der Kunden heraus entwickelt und aus den technischen Möglichkeiten. Aber wenn man das mal so ein bisschen jetzt nochmal konkreter fasst, dann ist etwas, was wir beobachten, wo auch eine gewisse Reife und eine gewisse Aktivität zu erkennen ist, das ist das Thema der Aufzugswartung, der Umgang mit Daten aus den Fördersystemen, ja, wo hier schon datengetrieben sozusagen komplexe integrierte Lösungen angeboten werden, auch uns FM-Dienstleistern angeboten werden, wo eben aus der generierten Daten aus unterschiedlichen Förderanlagen, aus Vergleichsmöglichkeiten dieser Daten und der Interpretation dann auch, sage ich mal, Dienstleistungsmodelle, die sehr dann auch, sag mal, Blue-Color an die Maschine sozusagen rangehen, die sich da entwickeln. Und da sind eben viele Anbieter im Markt. Das ist nicht nur ein oder zwei Anbieter. Und das zeigt eigentlich, dass da auch ein Geschäftsmodell möglicherweise digital entsteht, was es so in der Form vorher vielleicht noch nicht gegeben hat. Und wo auch die etablierten Aufzugshersteller letztendlich ein Counterpart im Markt empfinden. Ja, das ist etwas, was sicherlich schnell zur Reife getrieben wird, aus meiner Perspektive.
Ja, denke ich auch. Aufzug ist ein wunderbares Spielfeld für solche auch digitalen Geschäftsmodelle, was da alles passiert. Ich würde nochmal den Ball zu einem Ball spielen, ja, den durfte ich mir heute nicht verkneifen. Ich wollte nochmal auf Ihre Studie zurück, weil Sie sagen ja, dass Kooperationen, das war Ihre Grundaussage, besonders bei Digitalisierungsprojekten sich anböten, weil die auf lange Sicht angelegt sind und langfristig Mehrwert bringen. Haben Sie da aus der Vogelperspektive schon mal noch ein gelungenes Beispiel oder ist das alles Zukunftsmusik über die Aufzüge hinaus?
Ja, ich glaube, wir sind in so einer Mittelphase. Wir haben vor ein paar Jahren sehr viel über das gesprochene Digitalisierung, was machbar ist. Und wir werden zukünftig sehr viel mehr konkrete Themen sehen. Es gibt jetzt wenig Dinge, wo ich plakativ sagen könnte, das ist jetzt ein Leuchtturmprojekt. Aber ich weiß von einer ganzen Reihe Unternehmen, die da an sehr spannenden Lösungen arbeiten, die genau in dieses Thema kooperative Modelle reingeht. Und auf der anderen Seite, wenn ich so zurückblicke, und auch da möchte ich jetzt nicht einzelne Namen nennen, sondern gibt es eine ganze Reihe von Prozessen, die wir auch mit begleitet haben, die wir beobachtet haben, wo ich in der Rückblick sagen würde, da wäre so ein kooperatives Service-Modell wesentlich besser gewesen, als zu investieren und ins Risiko zu gehen, weil eine ganze Reihe an Projekten doch mehr oder weniger spektakulär gescheitert sind. Nicht, weil die Idee schlecht war, die Idee war zum Teil hervorragend, aber manchmal entwickelt sich der Markt eben anders. Es gibt so ein Beispiel, das ist nur so am Rande mit der Digitalisierung zu tun, aber das Thema Bewirtschaftung von Ladeinfrastruktur von Elektromobilität. Das ist so ein schönes Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele Kooperationen und die zeigen, was für einen Mehrwert das bringen kann, denn kaum ein FM-Dienstleister ist im Kerngeschäft Ladesäulen aufzustellen, zu installieren. Das ist eher das Kerngeschäft von anderen, aber spätestens, wenn die Dinger mal installiert sind, müssen sie irgendwie bewirtschaftet werden. Das geht von der technischen Wartung bis zur Entstörung, bis zur Abrechnung für Externe. Und da gibt es eine ganze Reihe Kooperationen von FM-Unternehmen, also FM-Dienstleistern und den Betreibern dieser Stromtechnik. Da gibt es viele spannende Modelle und ist, auch wenn wir weiter mal schauen von anderen Unternehmen, gibt es durchaus Kooperationen von FM-Dienstleistern und ITK-Unternehmen, um Digitalisierungslösungen schon anzubieten. Vielleicht nicht auf der PropTech-Ebene, sondern eher auf der großen gesamten KI-Intelligenz. Aber wir sehen, da tut sich doch einiges und es denken viele nach. Und deshalb ist auch die These, das war vielleicht ein bisschen oder hoffentlich ein bisschen überspitzt formuliert, Zukunftsmusik ist es nicht. Es arbeiten ganz viele daran, aber es ist, glaube ich, der Weg in die Zukunft. Und je nachdem, wie intensiv man sich darüber Gedanken macht, kann das auch ein Wettbewerbsfaktor sein. Und diejenigen sagen, das wird so oder so nicht alles kommen. Das kann man sehen, das kann aber eine Hochrisikostrategie sein.
Ganz klar, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität ist ein klassisches Betriebsthema, wenn es mal errichtet ist, das sehe ich auch so. Jetzt haben aber diese neuen Business Cases, wo viele Daten anfallen, doch einen Haken. Denn meiner Ansicht nach ist die Frage derzeit ungelöst. Wer ist denn eigentlich der Eigentümer der erhobenen oder im Betrieb entstehenden Daten? Das würde ich gerne an Nils richten, diese Frage. Also was muss man in der Zusammenarbeit beachten, um so einen rechtmäßigen Zugang zu den Daten zu erhalten und diese Position auch rechtlich abzusichern?
Ja, also das ist sicherlich richtig erkannt von deiner Seite hier. Das Thema der Datenhoheit und des Eigentums von Daten ist eine Sache, die wir zurzeit noch sehr individuell auch bezogen und integriert in die bestehenden Verträge, die wir haben oder die wir neu abschließen, sozusagen integrieren und dort auch klären, gerade für Fälle, wo wir Innovation sozusagen für uns von uns gefordert ist. Wir haben das Thema deshalb auch in unserem White Paper diskutiert, weil eben im Moment in Deutschland noch kein absolutes, also eigentumsähnliches Recht an Daten existiert und das sicherlich die Zeit zeigen wird, je mehr Anforderungen dort kommen und Probleme entstehen, desto mehr wird sich der Gesetzgeber damit auch auseinandersetzen. Und es gibt mittlerweile auch konkrete Gesetzesinitiativen auf der EU-Ebene, um dieses Thema zu lösen. Aber es ist sicherlich noch ein Stück, was zu klären ist, ja.
Okay, das ist also Work in Progress oder was weiß ich, das Recht, das ich noch entwickeln muss zu diesen neuen Geschäftsfällen, scheint ein komplexes Thema zu sein. Herr Ball, wenn Sie noch mal so drauf gucken auf das, was Sie so untersuchen im Gesamtmarkt, was sind denn so Stolpersteine, wo man immer dran vorbei muss? Können Sie da ein, zwei Tipps geben, wie man zu gelingenden digitalen Kooperationen kommt?
Nils Lücken hat schon eine ganze Reihe an Themen angesprochen. Vielleicht das einfach nur an der Stelle kurz zu ergänzen, denn wir reden ja immer, um es mal eine Ebene höher zu setzen, über Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Partnern. Und dann geht es immer um rechtliche Themen. Es geht aber auch so Themen wie Datenhoheit, wer darf was. Das muss geregelt werden. Das ist auch machbar. Das wird heute auch schon gemacht. Aber da ist es einfach, glaube ich, zentral, dass frühzeitig das Bewusstsein da ist, dass eben Digitalisierung nicht so funktioniert, wie man in den 80ern oder 90ern eine Zusammenarbeit gemacht haben, als diese ganzen rechtlichen Rahmen und Fragen keine Rolle gespielt haben. Ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht so komplex, sondern man sollte es einfach bewusst sein, dass es da was zu regeln gibt. Man sollte da vielleicht auch in die Zukunft schauen und nicht immer nur alles machen, wie man es bisher gemacht hat, sondern zu schauen, wo hat der Dienstleister ein berechtigtes Interesse, wie kann ich ihm die Stolpersteine aus dem Weg räumen und ihm auch so ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Denn das ist so ein Thema, das haben wir im FEM leider immer wieder oder vielleicht auch zu Recht immer wieder, wo man sagt, Eigentlich funktioniert eine Partnerschaft erst dann richtig gut, wenn gegenseitiges Vertrauen da ist, das von beiden Seiten gelebt wird. Und auf der anderen Seite sind es nicht nur die rechtlichen Schnittstellen, sondern es gibt auch mal technische Schnittstellen, die aber ganz eng damit zusammenhängen. Ja, dann ist immer die Frage, wie bekomme ich eine Technologie so implementiert, dass der Service im Zweifelsfall den Auftraggeber nutzen kann, dass es da keine Probleme gibt, dass es mit der Übergabe klappt. Wie ist es mit dem Zugriff auf Sensorik in die Gebäudetechnik, die der Auftraggeber verbaut hat? Wie können die Immobiliennutzer Rechnung getragen werden? Das ist ja auch immer eine Frage der Mitbestimmung, sodass es anonymisiert wird. Also das sind so klassische Stolpersteine, die aber auch in den kommenden Jahren nicht verschwinden werden.
Wenn ich mich am Markt so umhöre, würde ich nochmal an Nils gerne eine Frage formulieren. Wir haben ja eben gehört, technische und rechtliche Stolpersteine sind da. Also diese Umsetzungsprojekte für das, was ihr im White Paper beschreibt, sind ja noch rar am Markt. Ja? Vieles wird ja auch von euch als Forderung formuliert. Woran liegt denn das? Und was muss ich aus deiner Praxisperspektive konkret ändern, damit das vorangeht?
Also es gibt natürlich eine Vielzahl von Initiativen und die sind sicherlich auf den Einzelfall gerichtet, auf den Use Case gerichtet oder auch auf einzelne, auch große Aufträge gerichtet. Was richtig ist, Umsetzungsprojekte in dem Sinne, wie wir sie beschreiben, also diese großen, sehr einheitlichen, standardisierten, kooperativen FM-Service-Modelle, die gibt es so in der Form sicherlich noch nicht. Woran liegt das? Ja, was hat das für Ursachen? Also zunächst einmal haben wir in so einem Prozess oder um so einen Prozess auf den Weg zu bringen, natürlich eine Vielzahl von Stakeholdern, die man alle abholen muss. Viele Dinge sind vielleicht noch gar nicht so reif, dass man sie integrieren möchte oder an den Kunden herantragen möchte. Da ist man selber dann noch in der Use-Case-Phase. Dann müssen wir natürlich die IT-technischen Voraussetzungen an allen Stellen sozusagen schaffen. Da sind natürlich auch keine einheitlichen Standards vorhanden. Und natürlich am Ende des Tages brauche ich auch eine Bereitschaft eines Kunden, eines Immobilieneigentümers dort mitzumachen. Und wenn wir als margenenges Geschäft, sage ich mal, an der Stelle in die Investition gehen müssen, dann müssen wir uns natürlich auch überlegen, und das hat dann wieder was mit den Mehrwerten, mit den echten Mehrwerten zu tun, wie sind alle Beteiligten in dieser Initiative dann bereit, auch im Rahmen eines Cost-Sharings möglicherweise in die Investition zu gehen, ja? Und dieses Thema ist sicherlich, was wir immer diskutieren, weil wir eben in so einer Trial-and-Error-Phase noch sind. An der einen oder anderen Stelle sicherlich sind wir an ganz vielen Punkten weitergekommen in den letzten Monaten. Das haben wir auch wieder auf der Expo Real gesehen. Es ist immer noch eine große Diskussion dort rund um die einzelnen Anbieter. Da ist viel Bewegung, da sind viele Foren, die gut besucht waren, das habe ich gesehen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch immer uns die Frage stellen, wie wird das Ganze finanziert? Ja, da müssen natürlich alle Beteiligten dann an einem Strang ziehen und dann gemeinsam die Dinge anpacken. Ja, und das wird, je komplexer das wird, natürlich auch an der Stelle umfangreicher in den vorausgehenden Gesprächen. Und das ist sicherlich etwas, was sich aber dann mit der Reife der einzelnen Lösungen auch zukünftig dann sicherlich als ganz normales Gespräch entwickelt. Das ist da meine Erwartungshaltung.
Genau, ich nehme mal mit, mutiger auch im Investment werden. Ja, wenn man ein gutes Gefühl hat und schon eben kooperiert, ein gemeinsames Ziel hat, da dann auch mal was wagen, dann geht's voran. Herr Ball, ich habe eine Frage, so gen Schluss dann auch schon. Das heute besprochene White Paper ist ja das dritte, ist mir aufgefallen schon, das Sie herausgegeben haben, und zwar im jährlichen Rhythmus. Und man merke auf, in Kooperation zwischen Lünendonk und Gegenbauer. In Teil 1 und 2 ging es ein bisschen kleinteiliger um Sensorik und Servicemodelle. Wird denn diese Reihe fortgesetzt? Kommt da nächstes Jahr dann schon ein großes volkswirtschaftliches Thema?
Ich glaube, an diesem Projekt, an dieser Reihe sieht man, wie gegenseitig befruchtend und auch Kooperation sein kann, wenn sie auf Langfristigkeit ausgerichtet ist. Denn als wir vor ein paar Jahren mal saßen, war die Ursprungsfrage, wie funktioniert denn Digitalisierung eigentlich konkret? Und jetzt war die Frage, fassen wir das in einem Papier zusammen oder bauen wir das sukzessive auf, wo wir wissen, dass natürlich gerade die Digitalisierung hochdynamisch von technischen Entwicklungen ist. Und so haben wir angefangen, erstmal mit den Voraussetzungen, mit den technischen Voraussetzungen und Grundlagen zu beschäftigen. Das ist das Thema Sensorik gewesen. Dann haben wir eine Ebene draufgesetzt. Was ist denn eigentlich digitales Facility Management? Wie wird das dann zusammengeführt? Um jetzt in der dritten Ausgabe dann zu schauen, wie geht das denn Gen Service? Und es wird im nächsten Jahr mindestens noch eine weitere Publikation in der Reihe gehen, die sich dann mehr den Blick in die Zukunft richtet und schaut, welche wesentlichen Zukunftsfragen haben denn die Auftraggeber und welchen Beitrag kann und muss vielleicht sogar digitalisiertes Facility Management leisten. Ob das dann gleich schon eine volkswirtschaftliche Bedeutung ist, das werden wir sehen. Da sind die Diskussionen noch nicht abgeschlossen. Aber sicher wird es, wie wir uns bemüht haben, in den letzten drei Varianten auch sehr lösungsorientiert und sehr konkret zu sein. Eine konkrete Fragestellung, die ja einen Großteil der Facility Manager und der Real Estate Manager in Deutschland beschäftigt. Und da werden wir uns dann ganz intensiv damit beschäftigen, welchen Beitrag Digitalisierung heute schon leistet. Und wenn wir das mal weiterdenken, auch in Zukunft wird leisten können. Und da freue ich mich sogar schon richtig drauf.
Okay. Ja, Herr Ball, unser Podcast heißt Limo. Und angenommen, Herr Ball, wir geben Ihnen eine Limo aus mit einem Menschen Ihrer Wahl. Mit wem würden Sie diese gerne trinken?
Mit Ausnahme meiner Frau würde ich gerne die nächste Limo mit Nils Lücken zusammen trinken. Dann habe ich gemerkt, dass die Kooperation wirklich befruchtend ist. Und das ist ein guter Anlass, um das mit einer Limo zu begießen und darauf anzustoßen.
Okay, Nils, die Frage hatte ich natürlich für dich auch noch. Mit wem würdest du denn gerne eine Limo trinken, wenn wir sie ausgeben?
Also wenn wir die weitere Entwicklung hier gemeinsam beschreiten, sollten wir vielleicht die Limo zu dritt trinken. Da fällt uns noch eine enge dazu ein. Ja. Auch der Jörg Seifert hat viele Einsichten, die er aus seinen Gesprächen mitnimmt. Und mir ist immer wichtig, dass wir viel aus dem Markt aufnehmen, uns das anschauen und das ein Stück weit auf unseren kleinen Beitrag in der Wertschöpfungskette der Immobilie sozusagen übertragen. Und da ist mir die Limo mit Jörg Seifert recht, auch die mit Thomas Ball und mit jedem anderen, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Das macht eine Menge Spaß. Wir sind erst am Anfang. Und ich freue mich dann auf die Limo mit euch beiden.
Ja, danke vielmals für die geteilten Einsichten. Auf Wiederhören, Herr Ball.
Herzlichen Dank.
Auf Wiederhören, Nils.
Ja, besten Dank für die Moderation und für das Gespräch. Mach's gut.
Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Nils Lücken von der Gegenbauer Holding und Thomas Ball von Lündonk und Hossenfelder. Ja, man sieht, die Digitalisierungspflänzchen, insbesondere im Facility Management, sind noch zart. Denn auch hier muss alles erst noch so in die Köpfe der Leute. Doch besonders spannend fand ich persönlich, dass es ja um Datenschnelligkeit geht in der Kopplung der Serviceprozesse und Daten. Das gibt es ja schon. Und da ein bisschen schneller zu werden, ist richtig klasse. Die müssen richtig orchestriert sein, meinte Nils Lücken. Und Thomas Ball sprach von Risikoreduktion, die man durch Kooperationen erreichen kann. Ja, wenn man dann noch einem gemeinsamen Ziel verhaftet ist, dann kann es da in der Richtung ein bisschen vorangehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch euch, liebe Limo-Fans, ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt's übrigens jeden Montag auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Ja, mit Dank auch an das gesamte Podcast-Team, das mache ich ja nicht alleine hier, verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.